Papa, ich werde Koch, ich mache mich selbstständig, ich werde Sternekoch und ich werde Deutschlands Jüngster.
Geil. Und das war auch so, ne?
Ja.
Geil. Feier ich voll.
Und dann habe ich das so manifestiert. Ich habe viele Federn dafür gelassen, um an dieses Ziel zu kommen. Ich habe echt bestimmt eine Menge Kohle verbrannt, um da zu sein, wo ich heute bin.
Willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Hand aufs Herz. Mein Name ist Christine Heinrich und ich bin Host dieses Podcasts und die Business-Mentorin in deinem Ohr. In meiner täglichen Arbeit mache ich aus echten, erlebten Stories Marken, authentische Marken. Und ich liebe Menschen, ich liebe Champagner, ich liebe gutes Essen, ich liebe die Stadt Köln. Und was kann es Geileres geben als einen Podcast-Gast, der all das verbindet. Heute ist hier in meinem Podcast Maximilian Lorenz. Maximilian ist Multiunternehmer. Er ist ein wahres Multitalent. Er ist Sternekoch mit Leib und Seele. Er macht mehr, als dass er gutes Essen kocht. Er ist anders. Er geht seinen Weg anders. Er hat einen Hang zu Champagner. Und wir können in dieser Folge so viel mitnehmen. So viel Inspiration, so viele Learnings. Und ich bin unfassbar dankbar für diese, ja, eher zufällige Begegnung. Und ich freue mich auf eine inspirierende, dynamische Folge mit viel Humor und wünsche dir an dieser Stelle super viel Freude beim Hören. So, ich bin jetzt im Weinladen von Maximilian Lorenz und Maximilian sitzt mir auch schon gegenüber. Und wir haben gar nicht lange geschnackt im Vorgespräch, wir fangen einfach mal direkt an. Hallo Maximilian, schön, dass du da bist. Grüß oder dich. Dass ich hier sein darf.
Voll gerne.
Und erzähl mir, wer ist Maximilian Lorenz? Heute.
Maximilian Lorenz heute ist ein relativ gut aussehender junger Mann.
Okay.
Nein, Spaß bei dir. Er ist Gastronom, Sternekoch, Culinary Entrepreneur und probiert einfach Menschen mit Essen glücklich zu machen. Hier in Köln haben wir ein paar Restaurants. Wir haben das Weinlokal Hans Hermann, mediterrane Karte, einer der größten Wattenkarten Deutschlands. Wir haben das Sterne-Restaurant Maximilian Lorenz, wo wir rein deutsch kochen unter dem Prinzip Nose to Flosse, quasi Tiere komplett zu verarbeiten.
Ach, krass.
Wir haben die ML Straßenküche, ein asiatisches Deli, wo unser Sushi-Meister immer seine Sushi of the Day macht, Bowls, zuckerfrei. Dann sitzen wir gerade hier in unserem Weinladen, wo ich die eine oder andere Stunde gerne nach Feierabend verbringe und mit coolen Leuten einfach eine Pulle aufreiße. Und dann haben wir noch die Kochschule respektive das Kochatelier Maximilian Lorenz, was man als Private Dining mieten kann oder mit mir mal, wenn ich die Zeit für einen Kochkurs mache. Und unter den ganzen Restaurants ist noch eine ganz große Küche, wo wir Caterings in Deutschland, Österreich, Schweiz und Mallorca machen.
Wild. Also wann schläfst denn du?
Ich schlafe sehr wenig. Ich schlafe sehr wenig, aber ich sag mal so 4 Stunden, 4,5 Stunden schaffe ich am Tag.
Wow.
Morgens geht es dann für mich erstmal runter auf die Hantelbank und da wird dann ein bisschen gepumpt, trainiert, schaut, dass der Körper in Einklang kommt und dann geht's in die Küche.
Okay, crazy. Und du kommst aus Bergisch Gladbach.
Bergisch Gladbach, ja klar.
Da kommt Heidi Klump auch her.
Heidi Klum und ich waren auf der gleichen Schule.
Ja, guck mal. Also, das ist das Einzige, was ich mit diesem Ort verbinde und dass die Tante meines Mannes dort lebt und direkt gegenüber des Bruders von Heidi Klum lebt. Und,
ach nein.
Genau. Und das verbinde ich mit Bergisch Gladbach. Aber man verbindet mit Bergisch Gladbach auch das Restaurant Zur Post. Und das hat auch was mit dir zu tun.
Genau. Zur Post war mein Ausbildungsbetrieb. Ich habe ganz klassisch eine Ausbildung als Koch gemacht. Also es ist jetzt nicht irgendwie, wo du sagst, irgendwie, du wirst freischaffender Künstler oder Bildhauer oder irgendwie Speaker, sondern nee, du lernst ganz klassisch 3 Jahre bei der Industrie- und Handelskammer im dualen System. Das hört sich alles so richtig schön eingestaubt an.
Ja, habe ich auch. Also so richtig, in Münster an der Berufsschule, bei DM Drogeriemarkt, hör mal.
Geil.
Ja.
Und
hast ein Zertifikat gekriegt, eine Abschlussurkunde der IHK, hör mal.
Ja, ich bin ausgebildeter Koch und in Odenthal habe ich 3 Jahre meine Lehre verbracht, war danach noch ein halbes Jahr als Geselle dort und noch 1 Jahr lang als stellvertretender Küchenchef.
Ah, geil. Und 19. Zur Post hört sich eigentlich so richtig, wenn ich ins, ich fahre häufig ins Allgäu, da gibt es in jedem Kuhkaff das zur Post, ne?
Oder aber, zum Ochsen.
Ja, genau, zum Ochsen oder zur Post. Aber die zur Post ist nicht ganz so.
Nein, die zur Post.
Zur Post, ne?
Zur Post ist, war schon vor meiner Zeit und ich bin jetzt ja auch schon seit, oh Gott, 13 Jahren bin ich aus dem Unternehmen raus, schon lange mit einem Michelin-Stern dekoriert. Eine für mich sehr gehobene, aber absolut nachvollziehbare Küche, sehr fokussiert auf das Produkt. Die beiden Inhaber, Alejandro und Christopher, lasse ich nichts drauf kommen, zwar richtig gute Typen. Und die haben mir nachher, also Koch schon weit vor meiner Ausbildung, weil ich habe dort immer einen Satz vermittelt bekommen, koch nicht für dich, koch für den Gast.
Geil.
Das habe ich nie verstanden. Jetzt würde ich sagen, so jetzt mit 14 Jahren Selbstständigkeit verstehe ich das immer mehr. Der Koch will sich ja verkünsteln, da noch ein Püree drauf und da noch ein Blättchen und ein Kressepunkt und irgendein Bullshit. Und dann sagt mein Chef immer damals gesagt, koch doch einfach ein geiles Kartoffelpüree, dass er nichts anderes braucht. Und das ist so, wo wir nachher unseren Anspruch finden, einfach nachher zu sagen, make it great.
Ja, und das macht ihr. Also als ich zu euch gekommen bin, hatte ich wenig Bock auf Shishi-Essen, aber es war geil. Es war einer der besten Abende, die ich in Köln bisher erlebt habe. Und das hat mich ja auch bewegt, zu sagen, hast du Bock auf einen Podcast? Ne? Weil meine Aufgabe ist es immer aus coolen Stories Marken aufzubauen und gerade Personenmarken. Und da muss man einfach sagen, deine Story hat ja einfach Hand und Fuß. Und wenn man hier so reinkommt, ist auch alles, und das liebe ich, gebrandet. Alles. Vom Glas über den Teller, über den Wein. Das ist dir auch wichtig, oder?
Boah, war es mir am Anfang wichtig? Nein.
Nein.
Wurde es mir wichtiger? Ja. Und jetzt muss man immer ganz klar differenzieren, es ist mir nicht wichtig, weil ich ein großes Ego habe, das ist mir relativ egal, sondern es ist nachher für mich ein Qualitätsmerkmal.
Genau.
Wir alle kennen das bei Autos.
Ja.
Wenn du dir ein Auto XYZ kaufst, dann schreibst du auch hinten drauf, was es für ein Auto ist. Bei Klamottenmarken mittlerweile, manche machen ihr Patch jetzt outside, dass du siehst, was du trägst. Es gibt da so eine Modemarke mit 5 Buchstaben, die druckt das so drauf, dass du bei einer Frau gar kein Dekolleté mehr siehst, sondern nur noch diese 5 Buchstaben, damit einfach jeder sieht, was du hast. Und für uns ist nachher quasi, also wir nennen es intern nur die ML, weil die Maximilian Lorenz denken immer oft, das ist eine Frau, beziehungsweise du redest extrem lange und bei der oder die ML weißt du sofort, dass es nachher ein Brand ist, dass es nachher ein, ja nicht Corporate Design, was es ja irgendwo nachher rechtlich schon ist, aber dass es einfach nachher eine Marke für Genuss ist. Und ich glaube, wenn du, keine Ahnung, wir alle kennen die Marke Adidas und auf einmal bringt Adidas ein Auto raus, denkst du, hä? Random. Aber auf einmal bringt Adidas, sage ich mal, eine sportliche Anzugskollektion raus. Sagst, cool, passt, matcht. Der Kunde entwickelt sich weiter und sowas auch bei unseren Gästen. Ich habe damals ganz klein angefangen mit einem süßen Restaurant im belgischen Viertel.
Oh.
Und es hatte so 28 guten Tagen hat es auch 32 Sitzplätze gehabt.
Jeder Sitzplatz wurde genutzt, selbst ja, die Fensterbank.
Ja, die wurde da wirklich genutzt und so ist das alles gewachsen. Und dann haben wir immer gesagt, ja, was macht das denn nachher aus? Ja, Herr Lohn, Sie sind das, was es nachher ausmacht. Da habe ich gesagt, okay, cool, ja, aber die Jungs kochen, ich bin ja auch mal im Urlaub, ne, ich bin mal krank, ich bin mal doof, passiert alles, dann kochen die ja. Sie sind's.
Okay. Genau.
Und dann haben wir nicht lang überlegt und haben nachher gesagt, okay, was muss denn eine Brand können? Eine Brand muss ja, einfach unvergleichlich sein.
Voll. Und das ist es auch, weil ich glaube, das, was deine Marke so ausmacht, bist in erster Linie schon du. Und gleichzeitig hast du den Anspruch, nicht nur ein gutes Essen auf den Tisch zu bringen, sondern in meiner Wahrheit war es eine Experience. Also du kochst nicht das, was es woanders nicht gibt, aber du machst es anders. Was ist dieses anders?
Also ich sage bewusst nicht ich, sondern ich sage wir, weil
die Küche.
Die ML ist, ist ein Konglomerat von ganz, ganz tollen Mitarbeitern, von ganz vielen Leuten, die sich dort täglich drin aufopfern und reinsteigern und überlegen, wie können sie die ML nach vorne bringen. Wir wollen es einfach schön machen und wir haben selber relativ wenig Freizeit, trotzdem, dass wir ein sehr moderner Arbeitgeber sind, aber wir arbeiten am Wochenende, wir arbeiten manchmal an Feiertags, wo wir einfach gesagt haben, was wollen wir erleben? Oft kennst du das, du gehst irgendwie so mit 6 Mädels, 6 Jungs essen, so, ja, was wollt ihr für einen Wein? Und wenn du einfach weißt, der Lorenz hat einen Weißwein, sagst du, komm, ist scheißegal, bring erst mal ran. Ja. Super, okay, schon mal das erste Problem gelöst. Dann schaust du in die Speisekarte, weil dann erzählt dir Steffi vom Friseur und Gabi, wie es auf Mallorca war. Und Utter sagt zu dir, Mensch, hör mal, das war großartig gestern Abend da und da. Und dann sagst du einfach, okay, ja, was soll ich essen? Aber die Karten liegen hier und auf einmal liegst du irgendwie Maximilians Thunfisch-Carpaccio. Und dann weißt du, okay, fuck, heute isst du halt einfach Thunfisch-Carpaccio, weil der Name sagt es halt. Und so habe ich, ja, einfach gesagt, wir wollen einfach Gästen kein Essen verkaufen. Das ist nachher vielleicht zu einfach.
Essen kann ich ja woanders, ne?
Wir verkaufen keinen Wein. Wir verkaufen dir eine gute Zeit, aus deinem Alltag rauszukommen.
Voll. Das schafft ihr auch. Also so, das ist ein Gefühl, wenn man bei euch reinkommt. Ja.
Oder wie man in Köln sagt, ne, ihr Füll, wa?
Ja, ist wirklich so. Also das war schon anders, muss man sagen. Und du hast was Spannendes gemacht. Du hast mich gefragt, ich hatte gar nicht auf dem Deckel, dass du auch einen Stern hast. Also reden wir auch gleich noch drüber. Und hast mich gefragt, welche Frage ich an einen Sternekoch habe. Und ich habe nach meiner zweiten Champagnerlaune gesagt, wie kocht man denn Hühnerfrikassee in deiner Wahrheit? Und du hast was Geiles gemacht. Du hast es nicht nur gesagt, du hast es gebracht. Und was kommt ins Hühnerfrikassee rein? Immer.
Es kommt immer,
haben wir jetzt fürs Leben gelernt, Herr Lorenz.
Es kommt immer rein, gut gekochtes Hühnchenfleisch, eine wunderschöne Soße. Es kommen rein, wie es sich gehört, wie es meine Oma gekocht hat, Dosen.
Das sind Champignons.
Und nachher noch ein bisschen Worcester Soße, aber off the record. Einfach ganz viel Liebe und Passion. Und ich glaube,
Dosen-Champignons, die machen es aus.
Dosen-Champignons machen es aus. Ja, ich glaube, wenn das jetzt irgendwie ein Michelin-Tester hört und denkt so, boah, krass, Lorenz kocht mit Dosen-Champignons. Aber dann denkt er an seine Kindheit zurück und sagt so, fuck ja, Dosen-Champignons.
Ja, genau. Voll, hat mein Vater auch gemacht.
So, ich glaube, auf einer Pizza würden wir in Italien gesteinigt werden. Das ist auch scheiße, schmeckt nicht irgendwie so, keine Ahnung. Boah, so Dosen-Champignons auf dem Salat ist richtig gottlos.
Aber gottlos.
Aber in diesem Gericht macht es so unfassbar Sinn. Es ist so prägnant da, dass du einfach sagst, du isst ein Stück Geschichte, ein Stück Kindheit. Und das ist ja das, worum es nachher einfach geht, was wir mit unserer Küche auslesen wollen. Wir machen ja kein euro-asiatische Fusionsküche mit lateinamerikanischen Einschlägen und einen Hang zu kanadischen Produkten. Wir kochen in jedem meiner gastronomischen Konzepte super brutal klar. Mediterran, deutsch, asiatisch.
Geil. Brutal und, klar, mag ich.
Und das ist das, worauf dich nachher einlässt. Wir hatten letztes Mal einen Gast da gehabt, der hat den Hauptgang vom aktuellen Menü gegessen. Das ist Kalb und Lachsforelle. Und du kommst an den Tisch und ich bin da halt sehr salopp, sag ich, und? Wie fanden sie es? War essbar? Und im Moment fängt der an zu weinen. Da habe ich gesagt, fuck, was hast du denn jetzt hier gemacht? Scheiße irgendwie. Und er sagte zu mir, wissen Sie, meine Oma hat leidenschaftlich gerne Rouladen gekocht und die hat immer zu viel Soße übrig gehabt. Und am nächsten Tag, wenn ich von der Schule kam, gab es immer Quetschkartoffeln mit der Soße. Es war wie ein Eintopf.
Ja.
Und ihr Fleisch hat geschafft, diesen Geschmack aus meiner Kindheit mir jetzt zu projizieren. Und da sage ich einfach,
das ist ein schönes Kompliment und auch eine schöne Art zu arbeiten.
Das holt einen halt ab. Und wenn du nachher einfach sagst, du kochst eurasisch, also keine Ahnung, meine Eltern kommen aus Bergisch Gladbach, bei uns gab es kein Veggio, bei uns gab es kein Steinbutt, bei uns gab es kein Hummer, bei uns gab es kein Curry. So, damit bin ich halt nicht aufgewachsen. Bei uns gab es eine Rinderroulade, da gab es Senfeier, da gab es mal, wenn meine Oma wirklich viel Zeit hat, hat sie selber mal eine Pastete gemacht.
Ja.
So, das sind Produkte aus meiner Geschichte. Aber natürlich auch meine Liebe zu Mallorca. Aber ich probiere da, wenn ich es schaffe, im Jahr irgendwie 4-6 Wochen zu verbringen. Und deswegen auch mediterran geprägt. Ich finde die italienische Küche wunderschön und asiatisch fasziniert mich immer. Aber dann lass es doch einfach ganz simpel und klar sein und lass es in Restaurantkonzepte trennen. Denn wir alle kennen diesen Lieferdienst. Ich nenne ihn einfach mal Lieferdienst Lang Lang.
Ja, ja.
Lang Lang kann Pizza, Lang Lang kann Schnitzel, Lang Lang kann Baguettes, Lang Lang kann Curry.
Alles.
Sushi und hat dann noch, was ist denn noch geil? Und noch so eine Smoothie-Karte.
Ja.
Und da steht ein Mann drin.
Ja.
Weltklasse. Was der alles kann, muss man ganz ehrlich sagen, dagegen bin ich ein richtiger Amateur.
Ja.
Aber der Punkt ist halt einfach nachher, er bezieht sich einfach auf viele Convenience-Produkte, auf mittelmäßige Qualität in der Regel und da haben wir einfach gesagt, wir machen alles in unserem Restaurant selber. Ob es das Teriyaki-Huhn in der Straßenküche ist für eine Bowl für 14 Euro, ob es nachher alles fürs Sterne-Restaurant ist, über die Pralinen, Butter machen wir selber. Krass. Und selbst im Weinlokal backen wir jeden Tag ein frisches Focaccia, weil das ist für mich du kannst viel erzählen, aber die DNA muss stimmen. Also,
ja, das ist ein guter Satz. Du kannst viel erzählen, aber die DNA muss stimmen. Mag ich.
Mach die Story nachher ganz groß, aber eigentlich ist sie sehr simpel.
Ja.
Du kannst von der Nonna in Italien erzählen, die ihre Pasta 50 Meter aufhängt, mit dem Rasenmäher drüber fährt, damit die perfekt gekappt ist und die richtige Struktur hat, um Soße aufzunehmen. Oder lass diese Frau mit 114 Jahren Kippe auf den Zahn zu dir an den Tisch dengeln, dir die Pasta hinschmeißt und sagst einfach, scheiße, genau das ist es gerade, um was es geht. Und da muss man einfach sagen, das haben viele, viele probieren viel, aber nachher um auf die Quintessenz, und das ist nachher einfach immer der Taste, der reine Geschmack. Sag ich, denk doch mal darüber mehr nach. Denk nicht, brauchst du Trockeneis, brauchst du irgendeine Blüte, die dir ins Gesicht geschmissen wird, oder irgendeinen Kellner, der dir noch zum Gericht I Will Survive singt.
Das wollen wir nicht.
Sondern mach's. Make it great.
Yeah, make it great. Was bedeutet es für dich, Gastgeber zu sein? Also das bist du ja. In deinen...
Ja, also ich bin... Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich bin. Nee. Bin ich Küchenchef?
Du bist viele.
Bin ich Gastronom? Bin ich Gastgeber? Bin ich jemand, der die deutsche Küche revolutionieren will und sagen, wir bringen deutsche Küche mal als Weltküche und nicht immer so nach Italien, Skandinavien, Asien schieben, sondern sagen wir einfach mal... Scheiße, Lapskaus kann auch mal 3 Sterne.
Kann richtig geil, ja.
Wenn gut. Hab da mal ein sehr schönes Foto von dem Gericht vom Herrn Melzer gesehen, wie das gekocht. Das sah großartig aus. Sonst ist das Gericht super fies optisch. Aber da hat es halt Sinn gemacht. Ich glaube, ich bin einfach nachher jemand bei uns im Unternehmen, der einfach Menschen für Essen begeistert.
Ja.
Glaubst du, das ist so? Essensbegeisterter.
Essensbegeisterter. Ja, und was bedeutet es, guter Gastgeber zu sein, wenn ich jetzt bei dir reinkomme?
Guter Gastgeber bedeutet einfach, dass wir, und dann nehme ich wieder mein Team mit rein, euch einfach vom Alltag entreißen, so schnell es geht, einfach mal mit einem Lächeln begrüßt zu werden und nicht nur, hallo?
Hi.
Wo du einfach denkst, was passiert jetzt? Bekomme ich jetzt einen Bypass oder wollen die mir eine Lebensversicherung verkaufen? Ja. Sondern einfach mal ein ehrliches Hi, schön, dass ihr da seid. Und in diesem Moment merkst du einfach ganz viel Hemmschwelle, die abfällt, wo einfach Leute sagen, ey, wir haben Bock, Essen trinken, wir haben Durst, Hunger, wir haben, keine Ahnung, setzt euch hin, eine gute Zeit. Und für mich, Gastgeber bedeutet einfach, dem Gast, die Menschen, die reinkommen, eine wunderschöne Zeit zu machen. Und man sagt ja oft, der Kunde ist König. Ey, wir machen für den Kunden alles möglich. Wir sind schon durch den Bahnhof gegangen und haben dem einen Gaffelkölsch vom Fass geholt, weil er es wollte.
Ach, geil.
Musste er natürlich auch nachher bezahlen. Ja, alles voll. Gut. Wir machen für Leute... kulinarisch, wir kochen den Fisch, wo wir sagen, ey, niemals würden wir den dämpfen, aber hey, wenn das gerade zu deiner Ernährung passt, alles cool. Wir gehen mit Menschen ganz liebevoll, subjektiv um, aber, und das ist immer der große Punkt, und da legen wir mittlerweile ganz großen Wert drauf, der Kunde ist König, aber er ist beim Kaiser zu Hause.
Ja.
Und das ist unsere Spielwiese. Und wenn du uns mit Respekt begegnest, begegnen wir dir mit noch mehr Respekt. Und dann können wir das schauen, wie sich das hochmultipliziert. Aber wir erleben auch in der heutigen Zeit, dass immer so dieses Schnippen.
Ja, das geht und dieses, gar nicht.
Kannst mal rüberkommen, wo ich mir einfach daher denke, redest du so mit deinem Arzt?
Nee.
Oder mit deinem Chef?
Nee.
So, und da ist noch irgendwo eine medizinische Notwendigkeit, respektive ein Arbeitsverhältnis, was im Raum steht. Und hier sind Leute, die ihre Freizeit opfern, die sagen nicht, sie gehen selber essen, sondern die am Wochenende, abends, zum Teil in der Nacht hier stehen, um Menschen eine schöne Zeit zu machen. Ja. Da finde ich, muss Respekt und Ehrfurcht so da sein.
Ja, ich hatte gestern ein richtig schlechtes Gastro-Erlebnis. Boah, es war so schlecht. Und der Laden hat gestern erst eröffnet. Beste Location in Hamm. Schlimmster Gastgeber. Ich war nicht gesehen als Kundin. Ich konnte nicht bezahlen. Es war von vorne bis hinten schlecht, aber das heißt auch nicht, dass ich schlecht machen will, sondern wenn ich einen Laden eröffne, dann habe ich ja, was schaffe ich am ersten Tag?
Oh, ja, das könnte ich dir mal von einer anderen Eröffnung von mir erzählen.
Eindruck, oder? Also das bleibt doch. Also das, was man, das Erlebnis gestern, ich will es gar nicht so hochhängen, war aber einfach so eine Momentaufnahme, wo ich dachte, nee, so nicht. Und das ist genau das, was du jetzt gerade im Gegensatz erzählt hast, so dieses, der Kunde kommt und er ist König und beim Kaiser zu Hause. Ja, möchte ich voll gerne sein. Ich möchte mich voll gerne an deine Spielregeln halten und ich möchte voll gerne zeitnah abschalten. Aber wenn ich als Gast das Gefühl habe, ich störe, wird's auch schwierig.
Total.
Und ich glaube, da macht ihr was ganz besonders anders. Ihr schafft es, dass ich meine Woche abgebe, wenn ich meine Jacke ausziehe. Und wenn du das als Gastronom oder Gastgeber schaffst, und ich bin in dem Moment präsent bei euch, dann ist egal, was es kostet, dann ist egal, was ist, dann wird's gut. Und ich glaube, das macht ihr anders.
Dann siehst du das aus Sicht des Gastes. Ich gehe selten bei uns essen. Ich hab's mal gemacht.
Und ich war voll gelangweilt, als wir zu euch mussten. Ich hatte gar keinen Bock, zu euch zu gehen. Das war richtig krass, weil ich kam gerade vom Friseur. Ich hatte eine richtig heftige Woche hinter mir. Und dann sagt mein bester Freund, ich habe da bei dem Maximilian Lorenz einen Tisch reserviert. Und ich so, wer ist er, was kann der? Und dann haut er deine Liturgie da raus. Und ich so, Alter, das ist ungefähr das Letzte, was ich heute will. Jemand, der mich hier auch noch mit so kleinen Tellern bedient. Ich habe Hunger. So, und ich war richtig genervt. Und dann habe ich zu euch. Und ich muss sagen, bester Abend. Und wenn du das schaffst, dass ich keinen Bock habe und trotzdem wird der Abend richtig geil. Gut. Lass uns über das Thema Sterneküche sprechen. Das ist auch wild, oder?
Boah, was heißt nachher Sterneküche?
Ich finde. Genau. Wie kriegt man denn so einen Stern? Erzähl uns das mal. Wie entwickelt man sich dahin, dass dann dieser Stern kommt?
Boah, ich finde diesen Begriff Sterneküche erstmal richtig schwierig.
Okay.
Also, geil. Wir sind ein deutsches Restaurant mit einer Ideologie, die wir verfolgen, auf einem technisch brutal hohen Niveau, was ausgezeichnet worden ist mit einem Michelin-Stern.
Ja, ah, okay.
Feiner Unterschied. Wir sehen das zum Teil fast gar nicht mehr so, dass wir in einem Sterne-Restaurant arbeiten, dass für viele Menschen eine ganz große Besonderheit ist. Es ist nachher unser täglicher Arbeitsplatz. Ich vergleiche das immer gerne ein bisschen aus dem Sport. Wir alle kennen den Torhüter Manuel Neuer.
Ja.
Glaubst du jeden Tag, wenn er bei Bayern München auf die Trainingsfläche geht, respektive in der Allianz Arena steht, dass der beste Torhüter aller Zeiten ist? Ich glaube, der ist 4- oder 5-mal FIFA-Welttorhüter geworden. Ja, das stimmt. Das ist dem sein Arbeitsplatz und wahrscheinlich nachher.
Das ist dem sein Arbeitsplatz, so geil.
Ja, wahrscheinlich, wenn der mal abends im stillen Kämmerlein sitzt und irgendwie vielleicht, keine Ahnung, einen alkoholfreien Merlot trinkt, weil das zu seinem Ernährungsziel passt, denkt der, krass. Was habe ich eigentlich alles in meinem Leben erreicht? Und morgen spiele ich wieder in dem Stadion. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, wir haben das jetzt gehabt. Der FC hatte ja eine sehr positive Saison bisher gehabt. Ja. Und da gab es viele Jugendspieler, die dort reingekommen sind. Und die haben sonst im, wie heißt das Stadion des Jugend? Franz-Krämer-Stadion vor 800 Leuten gespielt. Und jetzt spielen die im Rhein-Energie-Stadion vor 50.000. Vor 50.000 positiv krass. Wahnsinnigen FC-Fans, die Mannschaft nach vorne peitschen. Ich bekomme jetzt noch Gänsehaut, wo die nachher sagen, da wirst du so getrieben und da merkst du auf einmal Point of Interest, was passiert hier gerade eigentlich. Das ist nicht dein normaler Arbeitsplatz, das ist was Besonderes.
Ja.
Wir müssen uns davon, ja, schon fast uns jeden Tag, ja, wir müssen uns jeden Tag bewusst machen, dass es was ganz Besonderes ist, dass wir dafür jeden Tag hart ackern. Mhm. Deswegen haben wir auch zum Beispiel, wir haben einmal einen Stern bekommen fürs L'Escalier, für mein Erstrestaurant und dann fürs Maximilian Lorenz. Die beiden Jacken, die du auf dieser Preisvergabe trägst, stehen bei uns im Restaurant.
Okay.
Nicht, weil wir sagen, wir haben so ein großes Ego, nicht, weil wir sagen, wir finden das total geil, sondern einfach jeder Koch geht am Tag ungefähr 5-mal bei uns durchs Restaurant. Einfach nachher zu sagen, hey, das, was du leistest, ist absolute Champions League.
Voll.
Du bist Champions League.
Voll.
Und nehme das wahr.
Mhm.
Und das wollen wir einfach damit schaffen. Wie wird man Sternekoch? Boah, keine Ahnung. Also ich kann dir sagen, wie.
Indem man es anders macht als der Rest da draußen, oder? Oder muss man sich dafür bewerben? Also wie läuft denn so ein Prozess?
Also wir haben damals, vor Gott 13 Jahren, haben wir damals die Michelin angeschrieben und gesagt, ey, hör zu, wir machen ein neues Restaurant auf, etc. pp. Bis bald.
Ah,
und da kam keine Antwort drauf. Oder es kam eine Antwort drauf nach dem Motto, vielen Dank, haben wir zur Kenntnis genommen. Süß. Und dann gibt es Männer und Frauen von Mitte 20 bis hoch 70 plus, die inkognito für den Michelin testen gehen.
Ah.
Wir wissen nicht, ob einer bei uns sitzt. Manchmal sind sie auch in Begleitung da, damit es am Samstagabend natürlich nicht so auffällt, wenn da jemand alleine sitzt und speist und diniert. Es läuft komplett anonym ab.
Ah, geil.
Wir haben keine Ahnung, wer, wie, was, wo und wann.
Ah,
und deswegen finde ich das auch nachher sehr real.
Ja, voll.
Ich glaube, dass der Michelin, und jetzt glauben kann man am besten hier hinterm Dom.
hinterm Dom vor allem.
Ich glaube, dass der Michelin schon weiß, wenn es da jetzt mal irgendwie so einen kleinen Ausrutscher gab, so der Fisch, der war eine Idee drüber oder der Teller hätte vielleicht ein bisschen mehr, keine Ahnung, wärmer sein können. Die wissen alle, dass wir Menschen sind.
Und das ist ja auch eine totale Tagesform, oder?
Ja.
Also man sollte schon einen gewissen Standard halten.
Man sollte einen gewissen Standard halten, aber ich glaube jetzt, wenn wir mal hier richtig mies reingeschissen hätten, dann hätten wir auch mal gesagt, du Lorenz, hör mal zu, änder das ganz schnell.
Ja.
Weil der Michelin auch einfach weiß, was hängt nachher an so einem Stern dran. Ja, was voll. Hängt denn nachher? Und bei uns muss man einfach sagen, bei uns ist das, wir sind auch einfach kein kleiner Arbeitgeber mehr. Ne? Also
nee. Wie viele Mitarbeiter hast denn du so?
Boah, wenn ich den Gasthof in Bergisch Gladbach mitziele...
Ach, da gibt es noch einen... Okay, der Mann ist einfach Multi-Unternehmer. Das ist echt nicht mehr normal.
Ich bin da in einem Gasthof in Bergisch Gladbach noch beteiligt und für die kulinarische Ausrichtung verantwortlich. Boah, mit Aushilfen pendeln wir so, keine Ahnung, 70 bis 100.
Krass. Aber das ist auch gewachsen, ne? Also es ist ja nicht von voll, jetzt auf gleich total, passiert, oder?
Jetzt bin ich doof in Mathe, 13 Jahren, hatte ich anderthalb Kellner, anderthalb Köche. Ich hatte keine Spüle- und Reinigungskraft. Ich habe das nach dem Service selber gemacht. Krass. Ich habe mir zum Teil so aufwendige Gerichte überlegt, dass ich nach dem Abendservice die noch produziert habe für den nächsten Tag. Meine Mitarbeiter sind nach Hause gegangen. Ich habe in den ersten anderthalb, zwei Jahren habe ich von 200 Euro netto gelebt. Also ich war komplett finanziell am Arsch.
Ja, auch cool,
dass du sagst. 60 Stunden Tage, und ich sage bewusst Tage, nicht Wochen, waren normal. Krass. Meine Mama war oder ist so lieb und hat mir manchmal dann eine frische Boxershorts vorbeigebracht und eine Zahnpasta, dass ich, einigermaßen wieder normal aussah. Und dann hast du einfach geackert.
Ja, da muss man einfach sagen, das ist aber so die Stunde des Anfangs, oder? Also, wenn man es wirklich will.
Es gibt bei uns ein sehr, sehr schönes Bild, wenn du bei uns in die Küche gehst, da steht, machen ist wie wollen, nur krasser.
Ja, das ist auch so.
Das hat mir damals ein Athletiktrainer mitgegeben, diesen Satz, und er hat vollkommen recht.
Voll.
Oft machen wir Sachen kaputt, indem wir sie zerdenken.
Voll.
Mach einfach mal.
Ja.
Verbrenn Geld, verbrenn Zeit, verbrenn Muße, Energie, Kraft, kriegt einen Burnout, alles scheißegal.
Aber du kannst das ja auch nur, also auch so eine Sache, wie du jetzt gerade gesagt hast, also 300 Euro verdienen, 60 Stunden Tage, ne, und so weiter, kannst du ja nur machen, wenn du da wirklich Bock drauf hast. Also das musst du ja wollen. Also da ist ja so viel Wille hinter. Das ist ja nicht so dieses, ich kann mir das vorstellen und ich manifestiere es mir. Wenn ich das immer so da draußen höre, dann kriege ich einen Nervenzusammenbruch. Da denke ich mir so, nee, musst du auch schon was für tun. Also.
Ja, ich finde das in unserer heutigen Zeit relativ schwierig. Ich bin noch so, vielleicht noch so der letzte Dino in dieser Gastronomie. Also so mit 34 stehst du so an dieser Grenze, bist du schon diese Generation, wie heißt sie?
Ich weiß es nicht. Z, X, Y.
Also Generation Ende des Alphabetes und politisch.
Genau, also ich bin 36, ich bin auch noch Team. Wir müssen hier ein bisschen viel machen, damit das auch was wird. Also
und wir erleben immer mehr, gerade in dem Dunstkreis der Gastronomie, dass Leute sagen, ich will aber nur noch halbtags arbeiten. Echt? Und passt das denn zu mir? Und ich muss erstmal mein Sein finden. Ich brauche einen Mental Coach. Wo will ich denn im Leben hin? Und wenn ich an die Generation denke, meine Eltern, du hast mit 14 deinen Hauptschulabschluss gemacht?
Genau.
Gehst ackern.
Mein Vater hat auch mit 14 seine Kochausbildung gemacht.
Krass.
Der ist gelernter Koch.
Stark.
Ja.
Und damals war es nur mal samstags zu arbeiten.
Ja, voll. Total.
Vielleicht dann nur bis 15 Uhr, nicht bis 18 Uhr, alles gut. Weil du musst ja noch in die Kneipe gehen und dein Geld versaufen.
Ja.
Oder jetzt in Champagner investieren.
Den Champagner. Wir müssen hier in Champagner investieren.
Aber es ist ja nachher eigentlich schwierig, wo ich mir einfach denke, was passiert hier gerade? Was passiert mit dieser neuen Generation? Und deswegen haben wir mal einen großen Augenmerk auf Ausbildung gelegt, was mittlerweile heute ein absolutes Luxusprodukt ist, Ausbildung.
Boah, voll.
Weil es so teuer geworden ist.
Ja, und du auch einfach wenig, also ohne es böse zu meinen, wenig engagierte Menschen findest.
Oh, da haben wir Glück. Da kriegen wir eigentlich immer...
Echt?
Also dadurch, dass ich noch nicht so alt bin und eventuell manchmal ein bisschen
junges Konzept und so.
Bisschen bei Instagram abhänke, beziehungsweise mal in so gewissen TV-Shows auftauche oder mal in gewissen YouTube-Formaten, habe ich anscheinend eine Affinität für junge Menschen, die sich mit Kulinarik beschäftigen möchten.
Weil du sie inspirierst.
Weil ich einfach sage, Essen ist geil. Was glaubst du, verdient heute ein Koch-Azubi im ersten Lehrjahr, wo, jetzt wird es interessant, die Agentur für Arbeit sagt, Voraussetzung Hauptschule 9. Klasse.
Was der verdient?
Im ersten Lehrjahr.
Oha, ich weiß noch, was ich im ersten Lehrjahr verdient habe. 350 bis 400 Euro.
Okay.
Ist es so?
1.250.
Alter, was? Hör mal, das ist ja ein richtiger Luxus. Also ich habe im ersten Lehrjahr 395 Euro bekommen und musste eine Drogistenausbildung machen, bevor ich dual studieren durfte. Das war Grundvoraussetzung. Also,
krass, oder?
Ja, also 1.000. Das ist schon viel.
Es gibt einen großen Lebensmitteldiscounter, der wirbt damit. Lern bei uns Einzelkaufmann mit Abitur und du verdienst 1.200 Euro.
Wow.
Und ich denke mir, als ich dieses Plakat gesehen habe, ich habe mir so ins Gesicht getreten gefühlt, wo ich einfach sage, Ausbilden ist heute Luxus. Wir hatten zeitweise bei uns in der ML hatten wir 15, 18 Auszubildende gehabt in allen Bereichen.
Krass.
Dann kam die Anpassung von heute auf morgen von 600 auf 1000 Euro im ersten Lehrjahr. Das waren für uns 50, 60, 70.000 Euro Mehrkosten, die wir in keinen Büchern hatten. Und dann habe ich einfach gesagt, ein ganz langes Streitgespräch mit der IHK geführt. Habt ihr einen Knall? Was macht ihr hier eigentlich gerade? Ja, man muss junge Menschen ja motivieren, in die Gastronomie zu gehen. Und das kann man mit Geld. Bullshit.
Bullshit.
Wenn du Menschen mit Geld motivieren musst, hast du einen kurzen Epic auf die Situation, aber du hast keinen langhaltigen Prozess, wo es mitgeht.
Nee, überhaupt nicht. Weil ganz ehrlich, es ist ja auch so, was ist denn dein Motor? Ist Geld dein Motor? Also, ne, es gibt ja Motoren, die dich antreiben. Und wenn es dann nicht Geld ist, dann wird es ja auch schwierig.
Dann sagt dann der Herr zu mir, ja, aber Sie müssen ja verstehen, Herr Lorenz, der braucht ja eine eigene Wohnung, der hat ein Auto, der will einmal im Jahr im Urlaub.
Und du denkst dir so, ich habe 60 Stunden am Tag gearbeitet, 300 Euro in meinem eigenen Laden verdient, seid ihr alle doof?
Ich so, hey, ich hab in Läden geackert für ganz wenig, für, ich nenne es immer straight and honor, Ruhm und Ehre.
Ja, voll. Und Ruhm und Ehre, ja.
Ruhm und Ehre. Hab auch, Philipp, falls du das hörst, Philipp ist einer meiner Sous-Chefs, wir haben uns den kompletten November, Dezember nur unterhalten mit straight and honor. Und das war quasi unser komplettes Gesprächsthema für 2 Monate, weil wir echt beide viel um die Ohren hatten hier in der Company. Und dann hat der eine mal dem anderen aufs Herz geschlagen und gesagt, Ruhm und Ehre.
Ja.
Ja.
Ja, wir nennen das immer Gedankengulasch-Momente.
Ja.
Ich habe eine Kollegin, der schicke ich morgens immer eine Gedankengulasch-WhatsApp-Nachricht und sie mir. Und dann geht man durch solche Täler.
Schön.
Das ist schön, oder? Gedankengulasch. Das passt auch in die Gastronomie, finde ich. Also, das war nämlich das Lieblingsgericht meiner Mutter, Gulasch.
Aber ein guter Gulasch ist auch komplett unterschätzt, denn du brauchst eigentlich nicht das Fleisch, du brauchst nur die Soße.
Ah, okay.
Und die Soße mit Nüdelchen oder Spätzle. Ich liebe Spätzle. Fuck, ich hab grad Bock auf Spätzle.
Geil. Oh. Also, du kommst ja nicht aus dem Kochbereich. Also jetzt mal zu den Wurzeln gesehen, da kommst du nicht aus dem Wurzel, also dein Wurzelbereich, elternhaustechnisch, war nicht in der Gastro, ne?
Nee.
0,0.
Vater Garten, Landschaftsbauer, Mutter Steuerberaterin, Onkel, Steuerfachangestellter, Leasinggeber, meine Tante, Möbelindustrie.
Ja, also alles, aber auch viel Selbstständigkeit, oder?
Nur.
Ja, krass.
Also das war meinen Eltern relativ schnell klar, wo ich gesagt habe, ich schlage den Weg des Koches ein, dass ich mich mal selbstständig mache und ich werde das nie ver-, also ich kann mich daran nicht mehr erinnern. Meine Mama erzählt die Geschichte immer so gerne, irgendwann war ich 13, bin dann runtergegangen zu meinen Eltern ins Wohnzimmer.
Geil.
Und habe ich gesagt, so, hört mal zu, ich sage euch jetzt was. Und mein Vater so, ja komm, Max, geh uns jetzt gerade mal nicht auf den Sack, Mama muss hier was mit Papa klären. Und dann hat meine Mutter gesagt, Manfred, dein Sohn sagt dir etwas und das wird genauso eintreten. Papa, ich werde Koch. Ich mache mich selbstständig, ich werde Sternekoch und ich werde Deutschlands Jüngster.
Geil. Und das war auch so, ne?
Ja.
Geil. Feier ich voll.
Und dann habe ich das so manifestiert. Ich habe viele Federn dafür gelassen, um an dieses Ziel zu kommen. Ich habe echt bestimmt eine Menge Kohle verbrannt, um da zu sein, wo ich heute bin. Im Nachhinein war es Lehrgeld. Ich nenne es immer gerne mit 2 E und nicht mit H geschrieben.
Aber meinst du nicht, dass man dieses Lehrgeld, ich habe mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, auch bringen muss? Also nicht alles, gar keine Frage, aber glaubst du, dass es Menschen gibt, die straight zum Erfolg gehen, ohne viel Lehrgeld dafür zu bezahlen?
Ja, die Frage ist, was ist nachher Lehrgeld? Ist nachher Lehrgeld monumentär, indem man einfach sagt, keine Ahnung, ich habe 400, 500, 600.000 Euro verbrannt?
Mhm. Das
weiß ich nicht.
Nicht wenig.
Nicht wenig. Oder ist es nachher Lehrgeld, indem sie einfach gesagt haben, sie haben sich auf Menschen verlassen, die nachher für sie mehr waren als ein Mensch im Business-Welt? Mhm. Und wo man nachher einfach enttäuscht worden ist.
Ja, genau. Ja.
Und boah, da muss ich sagen, da habe ich schon so echt so ein paar Situationen gehabt, wo ich mir denke, so, ey, das ist nicht cool, wie man miteinander umgeht. Und zum Beispiel, ich habe das bei 2 Mitarbeitern, die haben keinen Arbeitsvertrag hier.
Warum?
Ich habe gesagt, du bist cool, du kommst zu uns. Alles klar, was verdiene ich ja das? Irgendwann kam mal einer an und sagte, hey Chef, ich habe mal eine Frage. Sag ich, was meinst du denn? Ja, ich habe da jetzt auf einmal mehr als im letzten Monat. Ja. Ja, aber warum? Du hast eine Gehaltserhöhung bekommen. Warum? Ja, weil du gut bist. Okay, danke. Das heißt, dieser Mensch ist einfach hier, weil er mich als Unternehmer schätzt, als Person, mit der man immer reden kann, für alles eine Lösung findet, niemals unfair ist. Ich hasse Unfairheit.
Ja.
Auf keine Ahnung, Hodenkrebs. wo ich einfach sage, und dann merkst du, dass auf der anderen Seite, dass Leute Paragraphenreiter sind,
ja,
ihr persönliches
voll.
Wohl aussehen wollen, was für sie gerade in dem Moment am besten ist. Und es gibt einen so prägnanten Satz meines Gott hab ihn selig Großvaters. Max, hör mal, bei dir läuft das gerade echt super, ne, mit dem Restaurant und jenes, dieses, welches. Aber ich sag dir eins, Jung, sag ich, wart Opa, auf dem Weg nach oben, sei immer freundlich, du siehst sie alle auf dem Weg nach unten.
Ja.
Und das ist sowas, was mir im Hinterkopf Geiler geblieben Satz. Ist. Ich probiere mit jedem fair umzugehen. Natürlich, also wenn du mir ans Bein pisst, kann ich auch echt schnell ein Arschloch werden. Aber dann hast du erstmal den Grundstrahl gelegt und ich setze dann den Haufen drauf.
Ich habe markiert und du hast einen Haufen drauf gesetzt. Okay. Ja. Ja.
Wo ich einfach sage, lasst uns doch nicht immer schauen, meins, 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 sondern lasst uns mal schauen, unser. Und da muss ich einfach sagen, da habe ich zum Beispiel, arbeite da mit einem Kölner Restaurant sehr eng zusammen. Der Thermomix ist kaputt gegangen, kann ich deinen haben? Hör mal, hast du noch irgendwie heute Abend zwei Rostbiefe rumliegen? Unseres ist nicht gekommen. Ja, wir sind ausgebucht. Ja, schick die zu mir rüber. Und das finde ich einfach
ganz... Und so darf es auch so sein, oder?
Also ja, aber das ist, also in unserer Branche ist das zum Teil echt schwierig. Da ist immer so Auge um Auge,
Zahn um Zahn,
Fleischgabel um Fleischgabel.
Ah, krass. Krass. Das, was du, glaube ich, gut kannst, ist Netzwerken. Ist das eine Stärke von dir?
Boah, ich kann nicht gut Netzwerken. Ich bin da ganz schlecht. Ich kann mich selber nicht als Produkt verkaufen.
Nee, aber du bist fein mit Menschen. Du magst Menschen.
Man sagt mir eine gewisse Eigenschaft nach und die kann ich selber nicht klassifizieren. Ich kann Menschen für mich begeistern.
Ja.
Ich kann ein Menschenfänger sein. Und egal, ob Vorstand eines DAX-Unternehmens oder Obdachloser, die kommen halt mit mir irgendwie klar, weil ich irgendwie einen gewisslichen menschlichen Skill habe,
ja,
sofort greifbar zu sein.
Und du bist aber immer auf Augenhöhe mit allen, egal wo sie jetzt, sag ich mal, sind. Ne? Also, oder? Also das ist so dieses, ich habe in meinem Konzern gepredigt, die Putzfrau ist hier genauso viel wert wie die Geschäftsführung und der Lieferant, der uns die Ware bringt. Also es sind Menschen. Also bist du einfach menschlich.
Ich bin menschlich, aber ich musste damit lernen, umzugehen. Sag mal, keine Ahnung, was habe ich als Koch verdient damals? Das ist auch schon lange her. 1.300, 1.400 Euro netto. Da machst du dich selbstständig und auf einmal kommt erstmal viel Geld, was auf einmal da liegt, was du ausgibst. Und dann hast du auf einmal mit Leuten zu tun, die sind Millionäre, die sind Milliardäre. Und denkst dir, fuck, ja, was machst du denn jetzt bei denen? Ja, das, Max, was du auch mal machst. Du erzählst denen einfach, was du für ein cooler Typ bist.
Ja.
Und dass du denen lecker essen und lecker Getränke machst, dass sie eine gute Zeit haben. Und über die Jahre entwickelst du eine Persönlichkeit. Und das ist ganz wichtig. Als 21-Jähriger, ich sag's jetzt mal ganz böse gegen mich selber, Rotzlöffel. Hast du keine Personality?
Ja.
Sondern die kommt mit der Zeit. Voll. Du weißt ganz genau, wie du dich auf gewissen Parketten zu bewegen hast. Ja, klar ist das heute, wenn ich heute einem Minister oder wem auch immer die Hand schüttel, dass ich mich dort anders vielleicht ein bisschen verhalte als sonst. Aber wenn wir dann nachher mal nicht irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, sondern bei einem Kaltgetränk, dann schmunzeln die schon alle, weil ich sehr nahbar bin.
Fühle ich, bin ich auch. Mir ist auch egal, ob es der Vorstand der Sparkasse oder sonst wo ist. Also ich bin dann halt einfach herzlich ehrlich ich. Und ich glaube, irgendwann entwickelt man auch so dieses, wenn ich hier nicht ich sein kann, dann ist es auch nicht die Bedingung, die man will, oder?
Boah, glaube ich nicht. Ich glaube, das glauben können wir hinterm Dom.
Ja, das ist so richtig.
Gott sei Dank haben die Leute kein Phrasenschwein. Ich hätte schon echt eine Menge Kohle verzockt.
Phrasenschwein ist geil. Ja.
Ich glaube, nachher Ehrlichkeit siegt.
Ja, immer. Wahrheit und Klarheit, Ehrlichkeit.
Und ich glaube, ich könnte auch einigermaßen einen
dich anpassen.
Dachdeckerbetrieb führen und würde eine Apotheke nicht in die Insolvenz reiten. Und ein Autohaus kriege ich so hin, dass das nicht in 2 Stunden abgefackelt ist.
Ja.
Weil man ein gewisses unternehmerisches Denken
mit sich bringt, ja.
Und weil man einfach Menschen auf eine Reise begleiten kann. Ich habe Mitarbeiter, die können so vieles besser als ich. Voll. Ich habe dennoch aber immer eine gewisse Grundidee dorthinter. Das heißt, mich interessiert nachher auch, jetzt ein doofes Beispiel, ich finde Buchhaltung richtig scheiße.
Ich auch.
So Debitoren, Horror.
Ja, I feel
aber ich habe jemanden, der ist da drinnen gut.
Ja.
Und so sage ich, hör mal zu, erzähl mir was, dann erzählt er mir die ersten 3 Sätze und dann sage ich, ich muss mal kurz ans Handy. Da weiß ich, der macht seinen Job, ich habe irgendwie 3 Sätze Neues gelernt und gehe einfach weiter.
Und der macht auch seinen Job, das ist ja wichtig. Also, dass wir nicht glauben, dass wir alles können müssen.
Nein, und also ich stelle immer nachher die Frage, und wir waren ja mal ganz am Anfang bei dem Gespräch Marke.
Ja, genau.
Es gibt Sachen, die kann ich gut.
Wir haben heute ganz viel über die Marke Maximilian Lorenz schon gelernt, ohne dass er es gemerkt hat, dass wir es gelernt haben.
Um Gottes Willen. Und ich stelle mal die Frage bei einem großen Autohersteller, weil es mir so prägnant ist, Glaubst du, der CEO schraubt für jeden die Radmuttern an?
Ja, hoffentlich nicht.
Der fährt jedes einzelne Auto, der zeichnet das, der bestellt die Teile in sonst irgendwo. Nein, nee. Der hat Spezialisten nachher auf dem Niveau. Und da müssen wir einfach sagen, du bist natürlich als CEO, Geschäftsführer, Inhaber, Head of Dristejet, verantwortlich für den ganzen Bums?
Voll. Da passiert was.
Da passiert was.
Der Kassenbon möchte was sagen.
Wir hören Stimmen.
Ja. Sag mal, du bist noch für was bekannt. Ich nenne dich ja immer nur Shampoos, Lorenz. Ich habe vorhin zu meinem besten Freund gesagt, ich gehe zum Podcast-Interview zum Shampoos, Lorenz.
Wow.
Was hat die Verbindung mit Champagner mit dir? Also wie kommt diese Verbindung und Affinität zu Champagner in dein Leben?
Also.
Jetzt kommt's.
Wenn du an Lorenz denkst, musst du eigentlich schon die erste Flasche aufploppen.
Okay.
Ich habe ein riesig großes Faible für dieses französische Schaumgetränk.
Ja, französische Schaumgetränk.
Ich liebe Champagner über alles, denn Champagner geht zu allem. Also wenn du einen Scheißtag hast, einen guten Tag, einen noch beschissenen oder was Epochales, kannst du Champagner...
Epochales ist das geilste Wort des Tages. Es ist epochal. Wir brauchen Champagner.
Ja, und ich muss einfach sagen, es gibt ja nachher... Champagner gibt es für jede Lebenslage. Ich beschreibe das mal zum Beispiel sehr gerne in gewissen Situationen, wo Maximilian Lorenz Champagner trinkt. Sonntags mit der Familie zum Frühstück, so ein Champagner-Brunch. Ruinar Rosé, grandios. Mit den Jungs abends irgendwie in der Kneipe ein bisschen doof sein, Magnumflasche Moët. In einem Beachclub eventuell ein Moët Eis mit einem Obstsalat drin, was eigentlich kein großartiger Champagner ist. Aber in dem Moment ist der toll.
Ja, voll.
Wenn du mit der Frau beim Dinner sitzt und die Weinkarte tönt dich nicht, trinkst du eine Flasche Dompi. Und wenn du was Geiles haben willst, alleine, wo alle schlafen, wo dir keiner auf den Sack geht, dann machst du alte Jahrgänge Krug auf. Und dann sitzt du da und denkst dir einfach, fuck, das ist es.
Das ist mein Leben.
Ja.
Ja, geil. Und wann hat das angefangen?
Oh, wann hat das angefangen mit Champagner? So mit 15.
Geil, ja. Ich würde auch sagen, bei mir war es so mit 17 im Abitur.
Ja, und ich muss sagen...
Da waren wir auch schon so richtig die Göhren, aber egal.
Für viele Leute ist ja Champagner ein Luxusprodukt.
Voll.
Und jetzt muss ich einfach sagen, das sehe ich nicht so.
Ich sage immer, Shampoos und Pralinen regeln alles. Alle Lebenskrisen regeln die das.
Ich stelle mir nachher mal die Frage und Leute sagen so, ja, aber dann war ich beim Rewe und da bin ich an der Flasche Moët Rosé vorbeigelaufen, die kostet 50 Euro.
Mhm.
Das ist ein totales Luxusprodukt, das können sich nur die Upper Class, die Reichen, die Schnösel leisten. Rauchst du? Ja. Was kostet eine Packung Kippen? 10 Euro? Rauch doch 5 Tage nicht und trink eine Flasche Champagner.
Ja. Das ist dann kein Luxusprodukt, ne?
Ja, nee, warte mal, so habe ich das noch nie gesehen. Genau.
Ja, genau.
Das heißt, der lineare Konsum sorgt dafür, dass es okay ist, egal wie hoch es ist.
Ja.
Aber der Konsum, der eventuell einmal nach oben ausschlägt, das ist auf einmal Luxus.
Ja, ja, ist eine gute Ansicht. Mag ich. Mhm. Können wir über die Business-Idee sprechen oder ist die noch nicht spruchreif, die du mir erzählt hast, als wir bei euch
waren? Ich habe so viele im Kopf, weiß ich gar nicht.
Die Champagnerlieferung.
Ja.
Dürfen wir über die sprechen?
Gucken wir mal, wenn es soweit ist.
Okay, dann sprechen wir noch nicht darüber. Aber ich finde die Business-Idee richtig gut.
Ja.
Ja, weil das Leben ist zu kurz für schlechten Wein und schlechten Champagner. Was steht dieses Jahr noch so an, Herr Lorenz? Was sind so die nächsten Steps? Es gibt hier eine Masterclass. Also ich kenne das nur aus der Persönlichkeitsentwicklung im Business-Kontext. Nö, er macht einfach eine Shampoos-Masterclass.
Einfach, weil man es kann, einfach mal machen, ne?
Ja, mögen wir.
Bei Weißwein und Rotwein haben die Leute mittlerweile schon Ahnung, wenn sie bei dir ins Restaurant kommen. Manche sehr viel, manche ein bisschen weniger. Aber bei Champagner ist es immer so, ja, ein Glas zum Aperitif. Ah, okay, und warum nicht eine Flasche zum ganzen Abend? Ja, kann das denn ein Champagner? So, wow, Champagner kann Leben retten, Beziehungen zerstören. Der kann einiges.
Lieben wir. Shampoos kann Leben retten, so Beziehungen. Finde ich geil.
Und deswegen habe ich einfach gesagt, ich möchte einfach mal, und ich mache die auch selber, wo wir einfach gesagt haben, ich möchte mal zeigen, was ein ganz einfacher Basischampagner von mir aus auch aus dem Discounter kann und was der gar nicht kann und was hin ganz alte, gereifte Jahrgänge können. Zum Beispiel, was man ja immer wissen muss, ein netter Champagner ist unbedingt nicht ein guter Wein.
Nee.
Ein Weltklasse-Champagner ist immer noch ein grandioser Tropfen.
Mhm. Und was macht den Unterschied bei den Shampoos-Preisen, also beim Invest? Ich war mal in der Buddelbar in Timmendorf, das ist ja irre. Also da hast du ja so eine Liste von 150 Euro bis 10.000 Euro Champagnerflasche.
Ja, die Größe ist da meistens immer
eins. Meinst du, die Größe ist wichtig?
Die Größe ist eins und dann ist es ja nachher bei Champagner.
Der Jahrgang?
ist es nachher ein Brut Classique, also ein Basischampagner ist es nachher, ein Jahrgangschampagner ist es ein Cuvée aus verschiedenen Jahrgängen, verschiedenen Regionen.
Ah, okay.
Da scheiden sich dann nachher ein bisschen die Geister. Natürlich im Preis gibt es nach oben hin kein Limit. Boah, so eine...
Eine random Frage, sagst du.
Eine random Frage, ich glaube einfach nachher einfach viel trinken, ausprobieren, was schmeckt. Also
ja.
Nachher irgendwo seine drei Champis haben.
Champis.
Die immer gehen. Das ist so ein All-Day-Drink-Ding.
Ja.
Einfach aufmachen, wegballern. Dann ist es was vielleicht mal was Cooles am Abend. Und dann vielleicht so der Geburtsjahrgang.
Ja, oh, das ist krass. Ja. 88. Bist du schon in den 90ern geboren, oder? Süß, er ist in den 90ern geboren, 91.
91 war in Bordeaux richtig scheiße, im Burgund war es okay. Und große Weinmacher können auch in beschissenen Jahrgängen gute Weine herstellen.
Ja.
Deswegen war das ganz
toll. Das habe ich gelernt.
Ganz teures Invest bei mir. Und eine sehr schöne Geschichte. Ich habe dann die Familie vor 4, 5 Jahren mal zum Weihnachtsessen bei mir gehabt. Und mein Vater... trank sehr gerne Weißwein, aber sehr einfach. Und dann habe ich gesagt, komm, life is too short to drink bad wines. Und hatte dann von Meo Camiso 91er Magnum-Flasche Nouilles Saint-Georges Premier Cru. Für die Flasche Wein ein Scheißgeld bezahlt. Einfach nur für den Mythos. Krass. Ich mach die auf. Und mein Vater sagt, Mensch, Junge, das ist echt lecker. Zieht das erste Glas weg, gibt das zweite ein und zieht das auf. Mensch, das ist echt gut, du hör mal. Das ist jetzt nicht sowas... Das ist jetzt nicht so ein Amselfelder. Sag ich, nee, Papa, das ist kein Amselfelder. Ja, was kostet denn so eine Magnumflasche? 50, 60 Euro?
Nee, Papa.
Wir hatten einen wunderschönen Abend. Mein Onkel hat von der Flasche auch noch was mitgetrunken. Und deswegen, jetzt kann ich mich darüber aufregen. Was hat die Flasche nachher gekostet? 2000, 3000, ist mir egal. In dem Moment
hattet ihr einen guten Abend.
War es ein Highlight mit meinem Vater, meinem Onkel, diesen Wein zu trinken.
Voll.
Und das ist ja etwas, was wir sagen müssen. Oft sagen wir, eine Uhr, die ich trage, ist eine Wertanlage. Ein Auto, was ich fahre, ist eine Wertanlage. Und ein Haus, in dem ich wohne, ist eine Wertanlage. Ja. Ein Essen ist ein hochvergänglicher Genuss aufgrund des Konsumes, der stattfindet. Weil du kannst das Essen ja nicht an die Wand hängen oder die leere Flasche Wein mitnehmen. Aber es ist nachher ein Invest in deine Seele.
Soll ich dir sagen, was ich am nächsten Tag beim Joggen am Rhein meiner Freundin nach dem Abend bei euch gesagt habe? Ich habe gesagt, es war egal, was es gekostet hat, es war jeden Cent wert. Punkt. Also weißt du, so dieses, und da muss man einfach sagen, das ist ja mehr als ein Essen. Es ist ja ein Erlebnis, wir sitzen alle an einem Tisch, wir haben eine gute Zeit, wir haben auch im besten Fall wirklich gut gegessen, haben wir. Und haben gut getrunken und dann ist es egal, was es kostet. Also ich glaube, das zu schaffen, auch beim Gast, ist wichtig. Das ist die Kunst, das können die wenigsten.
Oft sagen wir, war es das Geld wert? Und dann gibt es ein Wort, was dann leider oft falsch verstanden wird, das heißt preiswert. Du verdrehst die Augen und ich finde dieses Wort so genial. Weil wenn man es mal zerlegt, ist es sein Preis wert.
Ist ja, wir verbinden das mit billig, genau.
Genau,
ja,
das ist halt,
ja, das ist war, nachher... Ja. Es war preiswert. Bei Herrn Lorenz war es preiswert. Danke. Ja, wir haben das, ich liebe Wortgenauigkeit. Ja, das ist ein guter Hinweis. Ja, das ist preiswert. Das ist den Preis wert. Ja, cool. Und was steht jetzt hier so noch an, außer die Champagner Masterclass, so zum Schluss?
Aber wir gucken, was das Jahr noch passiert. Ich habe noch so ein, zwei Ideen, die wir vielleicht noch realisieren können, vielleicht nicht realisieren können. Vielleicht machen wir was Doofes, vielleicht machen wir was Seriöses.
Also ich glaube, ich mache hier ein richtig cooles Kunden-Event. Da, ja, wo wir hier gerade sitzen. Das finde ich richtig geil.
Ich glaube, nachher, und das ist vielleicht so abschließend, was die ML ausmacht.
Ja, bitte.
Die ML ist für jedermann da, die einfach Spaß haben, sich an Kulinarik zu erfreuen,
ja,
an Geselligkeit zu lieben und schöne Stunden zu zelebrieren.
Danke, das Gerne. War ein gutes Abschlusswort. On point. Danke für deine Zeit, mein Lieber.
Gerne.
Wir sind nicht, was wir tun, nicht, was